Detektor FM. Zurück zum Thema.
Was ist eigentlich momentan Ihr technisches Lieblingsspielzeug? Das neue Smartphone, doch ein Tablet oder der internetfähige Fernseher gar im Wohnzimmer? Ob wir es nun wollen oder nicht, die digitale Welt, die wächst und wir sind natürlich längst ein Teil von ihr, nicht nur hier beim Internetradio. Da ist mehr als Facebook, Google, Apple, Microsoft und Amazon und doch sind diese Konzerne sehr, sehr mächtig und viele Menschen machen sich Sorgen. Anke Domscheit-Berg beschäftigt sich seit Jahren sehr intensiv mit diesen Themen, mit Datenschutz, Datensammlern und der digitalen Gesellschaft. Sie engagiert sich für Transparenz und Teilhabe, sie arbeitet für eine digitale Gesellschaft, in der die Regierung offen handelt und sie will bessere Chancen für weibliche Führungskräfte. Früher hat sie für Microsoft Deutschland und für McKinsey gearbeitet. Nun ist sie bei Detektor FM im Gespräch. Schönen guten Abend, Frau Domscheit-Berg.
Hallo.
Es gibt in Deutschland ohne Frage eine ganz große Angst vor den großen Internetkonzernen. Viele andere Nationen lachen darüber, über die deutsche Angst. Ist die Angst denn vollkommen unberechtigt?
Die ist natürlich nicht unberechtigt, denn wir haben hier ja verschiedene Dinge zu beobachten. Zum einen, dass die großen Internetkonzerne globale Monopole aufbauen, wie wir sie in der physischen Welt eigentlich noch niemals gehabt haben. Denn es gibt in der physischen Welt auf nationaler Ebene Monopolgesetze, eigentlich in jedem Land mehr oder weniger. Wir können aber in der virtuellen Welt, in der Internetwelt damit gar nicht umgehen. Es gibt kein Monopolgesetz für die internationale Internetebene. Und das macht möglich, dass solche großen Unternehmen entstehen und genau das Gleiche tun, was in der physischen Welt Monopole tun würden, nämlich ihre Marktmacht missbrauchen. Und das heißt in diesem Fall, dass Unternehmen Daten aller Arten sammeln, miteinander kombinieren und auch missbrauchen. Wir wissen zum Beispiel, dass bei Facebook über 30 Psychologen arbeiten, die versuchen genau herauszufinden mit ihrer professionellen Kapazität, wie man die Timeline von Facebook so manipulieren kann, dass Menschen so oder so reagieren, wie sich Einstellungen verändern. Es ist auch herausgekommen, dass da im Prinzip Menschenversuche gemacht worden sind, wo man mal geguckt hat, wie es funktioniert, wenn man hier und da rummanipuliert. Wenn man sich überlegt, dass über 1 Milliarde Menschen heute schon bei Facebook sind und was das bedeuten könnte, wenn man hier so eine große Anzahl Menschen in eine bestimmte Richtung, möglicherweise politisch oder in irgendeine andere Gesellschaftsrichtung drängt, dann ist das schon extrem beunruhigend. Die zweite Komponente, die das Ganze sehr gefährlich macht, ist aber der, wie wir seit Edward Snowden wissen, unfassbare Zugriff von Geheimdiensten, nicht nur amerikanischen, auch deutsche spielen damit, auf diese riesigen, unfassbar großen Datenbanken, die solche Firmen anlegen. Und bei Facebook hat man vielleicht noch WhatsApp dabei, aber wenn man sich Google anguckt, das ist ja nicht bloß die Google-Suche, wo man weiß, wofür Menschen sich interessieren. Das können ja auch Dinge sein, die man nicht unbedingt mit der Welt teilen möchte. Das sind auch Sachen wie Mails, die ich schreibe über Google Mail. Das ist YouTube, denn auch das gehört zu Google. Das sind Fotos, die man bei Picasa hat. Das sind Beziehungen, die man über Google Plus pflegt. Das sind Dokumente von einer NGO vielleicht, die auf Google Docs liegen und so weiter und so fort. Das alles miteinander verknüpft ermöglicht, umfassende Profile, die ein umfassenderes Wissen über einen Menschen ermöglichen, als dieser Mensch vielleicht über sich selber hat. Und das missbraucht durch Geheimdienste, die direkte oder indirekte Zugänge auf diese Datenbanken haben, ist hochgradig beunruhigend. Und es ist halt nicht bloß die NSA, der BND, der Deutsche Auslandsgeheimdienst, hat gerade vor kurzem 300 Millionen Euro genehmigt bekommen für Echtzeitüberwachung in sozialen Netzwerken. Und da hat man dann schon den Eindruck, hier geht es nicht um Aufklärung und Datenschutz, sondern um, wir lernen mal von der NSA, wie man es am besten schlecht macht.
Jetzt gibt es jetzt mal ganz grob gesagt zwei große Wege, wie man damit umgehen kann. Die einen sagen, naja, ist mir doch egal, ich versuche die Leute dann einfach mit Daten vollzustopfen. Also ich veröffentliche einfach alles und mache die Leute fertig, indem ich einfach viel zu viele Daten erzeuge. Ein großes Beispiel ist ja immer dann London, dass sie die Videokameras gar nicht mehr auswerten können, zumindest momentan wohl, die sie alle aufgestellt haben. Oder der zweite Weg ist, ich verschlüssel einfach alles. Ich mache es denen so schwer wie möglich. Gibt es einen Königsweg? Und wenn ja, welcher ist es?
Im Moment schützt uns teilweise die Datenflut vor ihrem Missbrauch. Das Ende dieses Schutzes ist aber bekannt und absehbar. Vielleicht sind es noch 5 Jahre, wenn wir ganz glücklich sind, sind es vielleicht noch 8 oder 10. Aber spätestens, wenn das Cognitive Computing, wo IBM zum Beispiel schon extrem weit ist, aber auch die Forschung der NSA, wenn das so weit ist, dass Daten überhaupt nicht mehr zentral verarbeitet werden, sondern direkt in der Kamera, die über irgendeinem Marktplatz hängt und die Kamera dann so viel kognitive Intelligenz in sich drin hat, dass sie genau erkennt, wer jeden Tag welchen Weg zur Arbeit geht und dass es auffällt, wenn dieser Mensch nicht mehr vorbeigeht und das irgendwo hinmeldet, dass da jetzt einer fehlt, der nicht mehr zwischen 8 und 9 von A nach B geht. Also spätestens dann zieht dieses Argument nicht mehr. Was im Moment noch gut funktioniert, zumindest in großen Teilen, ist dieses Thema Verschlüsselung. Und das sollte man wirklich machen, auch wenn man der Meinung ist, ach, ich habe doch nichts wahnsinnig Wichtiges zu verbergen. Ich schicke doch keine Bombenrezepte von A nach B. Es gibt keine unschuldigen Informationen. Also mindestens jeder, der in der DDR gelebt hat, weiß das wahrscheinlich, weil man damals auch Menschen erpresst hat mit ihren Leidenschaften, mit ihren Ängsten, mit irgendwelchen persönlichen Beziehungen zu Menschen, die ihnen wichtig waren, die vielleicht irgendeinen Dreck am Stecken haben, dass man gegen sie missbrauchen kann. Man sollte auch zum Schutz anderer und zum vorbeugenden Schutz für sich selber Verschlüsselung verwenden, von Festplatten, von E-Mails, von all diesen Dingen. Aber vielleicht ist der wichtigste Ratschlag, dass man versucht, möglichst wenig Daten an Monopole abzugeben. Es gibt ja Alternativen zu Google-Suche. Man kann zum Beispiel DuckDuckGo.com benutzen. Man kann, das benutze ich, Startpage.com benutzen. Da kriege ich ähnliche Suchergebnisse, nur ohne diese Vorfilterung. Denn Startpage.com speichert keine Informationen über meine früheren Suchen. Ich kriege das also nicht vorgefiltert nach irgendeinem Algorithmus, den sich da jemand ausdenkt. Manchmal ist es auch sinnvoll, ein Telefon nicht bei sich zu haben, nicht alles jeder Welt mitzuteilen und sich vor allem bewusst zu sein. Also ich benutze ja auch viel Twitter und ein bisschen Facebook zum Beispiel. Aber wenn ich da eine Direktnachricht schreibe oder chatte auf Facebook, dann vergesse ich nie, dass das möglicherweise ganz viele Menschen lesen können.
Verzweifeln Sie auch trotzdem manchmal und sagen, Mensch, irgendwie kriegen wir es nicht so richtig hin, dass doch ein großes Bewusstsein in der Bevölkerung entsteht. Also die Suchmaschinen DuckDuckGo und auch Startpage, ich glaube, die haben 1% Nutzung oder sowas in Deutschland. Ne? Also warum gelingt es nicht so richtig, dass dieses Thema sexy wird und viele Menschen das machen und viele Menschen sagen, ich suche jetzt nicht mehr meine Sachen über Google zum Beispiel?
Wahrscheinlich müsste es dazu mal auf Seite 1 von Bild stehen. Das ist ja leider immer noch die Zeitung mit dem höchsten Verbreitungsgrad in Deutschland und eine, die Menschen vielleicht massenhafter beeinflussen kann, als wenn es mal im Deutschlandfunk erwähnt wird oder in diesem ehrenwerten Radio. Das ist schon ein bisschen auch eine Frage, wie erreicht man Massen? Und aus Gründen, die ich selber, weil es für mich ja wichtig ist als Thema, gar nicht so gut nachvollziehen kann, wird es von vielen Medien, aber vor allem auch von den ganz normalen Menschen nicht als wichtig genug betrachtet. Vielleicht, weil sie zu wenig selbst in der Schule, aber auch in sonstigen Medien gelernt haben, wie das eigentlich mal angefangen hat und was auch historisch Erfahrungen damit sind. Und das ist ja nicht nur die Stasi. Das erste große missbrauchte Big Data Projekt waren die Nazis und die Tochterfirma von IBM, die über ihre informationsverarbeitenden Systeme, die Lochkartengeschichten, damals die beiden Volkszählungen der Nazis überhaupt möglich gemacht hat und damit die Identifikation von, wer ist denn ein 16. Jude? Das war die Grundlage für die Selektion, für die Massenvernichtung von Menschen. Das wäre ohne diese Technik gar nicht gegangen. Das war ein Big Data Projekt und es war missbraucht worden, um Menschen umzubringen. Und wir hätten aus dieser Geschichte eigentlich lernen müssen, zum zweiten Mal aus dem Missbrauch durch die Stasi. Das sind zwei unterschiedlich gelagerte Diktaturen. Offenbar glauben wir, dass nur weil wir jetzt die Demokratie eine Weile haben, dass die für die Ewigkeit da ist. Aber mein Papa, der 80 ist, der sagt, die kürzeste Zeit seines Lebens hatte er Demokratie. Er weiß gar nicht, woher er das Vertrauen daher nehmen soll, dass das jetzt wirklich für immer ist. Und das Menschen nahezubringen, dass man sie verteidigen muss, jeden Tag neu, dass sie kein Geschenk für die Ewigkeit ist, das wäre mir ein ganz großes Anliegen.
Wie machen wir das?
Indem man immer wieder drüber redet, indem man aufklärt, indem man gerade Menschen, die sagen, ich habe mit Internet nichts zu tun, ich schreibe höchstens meine E-Mail und ich bin schon, weiß ich, 65 Jahre alt, das interessiert mich nicht mehr, dass man denen sagt, das mag sein, aber dein Arzt benutzt es für deine Arzt, für die Labordaten, die hin und her geschickt werden. Wenn du zum Rechtsanwalt gehst, der benutzt es, da liegen Daten über dich. Wenn ein anderer ein Foto von dir macht, kann er dich taggen und dich auf Facebook identifizieren, auch wenn du selber gar nicht da bist. Und du hast Kinder und Enkel und die gehören als Enkel mindestens zur ersten weltweit jemals gelebten Generation, die ihre ganze Kindheit und Jugend vollständig überwacht und abgespeichert ist. Willst du mal oder kannst du dir vorstellen, dass aus diesen Enkeln irgendwann eine wichtige, relevante Person wird? Wenn das so ist, 25 Jahre später, möchtest du, dass die dann mit Informationen von früher erpressbar sind oder manipulierbar? Oder die Informationen, die ihre zukünftigen Ehegatten oder ihre Kinder oder irgendwer vielleicht assoziiert haben? Also spätestens dann fangen Menschen an, darüber nachzudenken, dass das Internet eigentlich an ihnen und ihrer Familie ja auch nicht vorbeigeht. Und wenn man dann noch Analogien herstellt zu dem Leben, das sie kennen und sagt, ihr habt nichts zu verbergen und man kann ruhig bei euch gucken im Internet, dass ihr nichts Böses macht. Würdet ihr genau das Gleiche sagen, wenn jemand durch die Straßen geht, mit einem Masterschlüssel alle Türen aufschließt, unterm Bett nachguckt, den alten Karton mit den Liebesbriefen durchliest, die kleinen Nacktfotos vom Urlaub vor 20 Jahren irgendwo in Mallorca, nur um sicherheitshalber festzustellen, ob ihr da auch nichts zu verbergen habt. Würdet ihr das wollen? Würdet ihr wollen, dass jemand bei der Post sitzt und wie früher die Stasi jeden Brief aufschlitzt, kopiert, irgendwo ablegt und euch schwört, er liest ihn aber nur, wenn es später mal einen konkreten Verdacht gibt? So lange liegen die nur da irgendwo im Regal. Das würdet ihr auch nicht wollen. Das ist aber genau das Gleiche, was heute Politik und Geheimdienste machen. Und weil es die gleichen negativen Folgen hat, müssen wir das verhindern, auch in der Welt des Internets.
Das sagt Anke Domscheit-Berg hier bei Detektor FM im Gespräch. Ich sage vielen Dank für das Interview.
Gerne.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.